Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Schriftlesung hat es ganz schön in sich gehabt. Wir hätten das auch gerne abgekürzt und nur die Hälfte gelesen. Aber dann habe ich gedacht, Hiob konnte ja seine Leidenszeit auch nicht einfach abkürzen. Das dritte Kapitel im Buch Hiob ist ein Kapitel ohne Hoffnung und Zuversicht. Es ist ein dunkles Kapitel im Leben von Hiob. Nachdem er wirklich mehrere traumatische Erfahrungen gemacht hat, ich zähle nur mal einige auf, also alle seine Tiere sterben und er war der reichste Herdenbesitzer im Osten damals. Sie sterben durch Überfälle oder auch durch Unwetter. Alle seine Hirten, Mägde und Knechte sterben. Ja, sogar alle seine 10 Kinder, 7 Söhne, 3 Töchter, sterben durch äußere, unkontrollierbare Einflüsse. Und nachdem er all das erlebt hat, bleibt er zunächst, also in den Kapiteln 1 und 2, Gott treu. Ich sag mal mit einem reinen Lippenbekenntnis und sagt, und diese Verse kennt ihr, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und später dann sollten wir das Gute von Gott empfangen und das Böse nicht auch annehmen. Aber dann auf einmal, nach einer Woche Schweigen mit seinen Freunden, bricht es aus ihm heraus. Er verflucht den Tag seiner Geburt. Er will nicht mehr leben. Er versteht nicht, warum seine Kinder von ihm gehen mussten und dann auch noch auf so tragische Weise. Er weiß nicht mehr weiter und er sieht keinen Sinn mehr in seinem Leben. Und vor allen Dingen, das ist nicht mehr der Gott, dem er sein Leben lang gedient hat, so wie er ihn gekannt hat. Ein Hauskreis aus unserer Gemeinde beschäftigt sich gerade mit diesem Buch und einer der Leiter erzählte mir, dass es auch für die so schwer war, dieses Kapitel einfach mal so stehen zu lassen. Die Klage Hiobs auszuhalten, sie nicht ins Positive zu drehen und schon den positiven Ausgang im Blick zu nehmen. Und ich glaube, wir Christen tendieren oft dazu. Versucht mal euch zu erinnern, wann euch jemand sein Leid geklagt hat, in dem er sich gerade befindet, vielleicht sogar jemand, der auch Selbstmordgedanken hat oder nicht mehr leben will. Ich glaube, wir alle tendieren dazu, das abzuwenden, wie übrigens auch die 3 Freunde von Hiob, die dieses Gottesbild gerechtfertigt haben. Ich glaube, wir haben auch ganz schnell immer einen Bibelvers parat, wenn Leute uns ihr Leid und ihre Zweifel klagen. Aber wenn Gott unsere Klage aushalten kann, wenn er sie sogar zulässt und ihr Raum gibt, vielleicht sollten wir es dann auch hin und wieder aushalten. Wir tendieren dazu, so wie die 3 Freunde, immer gleich nach den Ursachen zu suchen. Wir sind alle so ein bisschen tiefenpsychologisch auf dem Weg. Das sind sicherlich auch die Einflüsse durch die Gesellschaft. Wir suchen immer gleich nach der Wurzel und wollen sie gerne rausreißen, aber so einfach ist das gar nicht. Es gibt einfach Situationen und Fragen, auf die wir keine Antwort haben. Das ist so. Das müssen wir aushalten lernen. Das Gottesbild, was zu Zeiten des Alten Testaments existiert hat, war so, dass wenn dir so viel Schlimmes passiert, dann muss irgendwo Schuld und Sünde in deinem Leben sein. Leid als Strafe für ein sündhaftes Leben. Ein kleiner Schwenk. Heute ist außerdem Volkstrauertag. Ich werde auch nachher, nach dem Gottesdienst, nicht viel Zeit haben, sondern gleich auf den Friedhof in Hausen gehen müssen. Es ist ein Tag, wo wir in unseren Kirchen, aber auch in den Städten, der vielen Opfer der beiden Weltkriege gedenken und natürlich denken wir auch an alle anderen Kriegsregionen, die es ja immer noch auf der Welt gibt, die Tag für Tag viele Opfer fordern. Da geschieht in fast gleich tragischer Weise das, was Hiob erlebt hat. Da verlieren auch Menschen ihre Angehörigen, Eltern ihre Kinder, Kinder ihre Eltern. Menschen verlieren ihren Besitz, ihre Heimat. Und einen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung können wir auch da nicht erkennen. Ich habe diese 2 Beispiele gewählt, einerseits Hiob, andererseits den Volkstrauertag, die vielleicht so in dieser Härte nicht auf viele oder vielleicht sogar gar nicht auf jemanden von uns zutreffen. Aber ich glaube, so der eine oder andere tragische Moment in unserem Leben oder auch ein dunkles Kapitel kennen wir. Momente, wo Gott weder als der liebende Vater erscheint, noch als der gerechte Richter oder der kreative Schöpfer. Momente, wo Gott sich im Dunkeln verbirgt, wo wir ihn suchen und nicht finden, wo wir zu ihm rufen und er nicht antwortet. Psalm 18, Vers 12 sagt, er macht Finsternis ringsum zu seinem Zelt, dunkle Wasser, dichte Wolken. Genau so erleben wir manchmal Gott. Und die Herausforderung, liebe Gemeinde, ist, in solchen Zeiten an Gott festzuhalten und unseren Glauben an ihn nicht preiszugeben. Wir haben in letzter Zeit einige Predigten zum Thema Gebet gehört und heute möchte ich mit euch darüber nachdenken, wie können wir es denn schaffen, in solchen Zeiten dran zu bleiben, wenn Gott schweigt, wenn er anders handelt, als wir es von ihm gewohnt sind. Wenn er Dinge zulässt, die uns scheinbar kaputt machen. Ich sage scheinbar, weil wenn wir an Gott dranbleiben, dann machen sie uns nämlich nicht kaputt, sondern sie bringen etwas Neues in uns hervor. Sie machen uns heil und ganz, so paradox wie das klingen mag. Dann ist die Zeit des Dunkels und der Bedrängnis nicht das Ende, sondern der Anfang von einer ganz neuen, intensiven, intimen Gottesbeziehung. Auch bei Hiob können wir das beobachten, da könnte man eigentlich eine eigene Predigt halten über dieses Buch. Aber aus Hiobs rationalem, erlernten Glauben, der ihn ziemlich weit in seinem Leben getragen hat, wird durch diese Erfahrung der Dunkelheit ein ganzheitlicher Glaube, der auch seine Gefühle und seinen Körper mit hineinnimmt. Er sagt ganz am Ende, ich kannte dich nur vom Hören sagen, also rational, vom Hören und Sagen. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen, jetzt habe ich dich erkannt, wie du wirklich bist. Ich möchte als Grundlage für heute den Text nehmen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18. Es ist das Gleichnis von der bittenden Witwe. Ich lese es uns vor in der Übersetzung Hoffnung für alle. Wie wichtig es ist, unermüdlich zu beten und dabei nicht aufzugeben, machte Jesus durch ein Gleichnis deutlich. In einer Stadt lebte ein Richter, dem Gott und die Menschen gleichgültig waren. In derselben Stadt lebte auch eine Witwe. Diese bestürmte ihn Tag für Tag mit ihrer Not. Verhilf mir doch endlich zu meinem Recht. Lange Zeit stieß sie bei ihm auf taube Ohren. Aber schließlich sagte er sich, mir sind zwar Gott und die Menschen gleichgültig, aber diese Frau lässt mir einfach keine Ruhe. Ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Und Jesus, der Herr, erklärte dazu, ihr habt gehört, was der ungerechte Richter gesagt hat. Wenn schon er so handelt, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen schnellstens helfen. Die Frage ist, wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen mit einem solchen Glauben finden? Die Witwe hat etwas verloren. Zunächst einmal ihren Ehemann und mit ihrem Ehemann auch eine angesehene Stellung in der Gesellschaft. Ich denke, es ist kein Zufall, dass wir in der Bibel immer wieder den Ruf Gottes hören, dass wir uns um die Witwen, um die Waisen, Kinder und Ausländer kümmern sollen. Denn das sind drei Randgruppen in der Gesellschaft, die damals und ich glaube sogar heute noch nicht viele Rechte hatten, deren soziale Stellung niedriger war als die anderer. Und nun hat diese Witwe den Mut und die Kraft, immer wieder vor den Richter zu treten, von dem sie weiß, sie ist ihm gleichgültig, von dem sie weiß, dass sie eigentlich nichts Gutes von ihm erwarten kann. Und trotzdem geht sie jeden Tag zu ihm. Wir haben gehört, da steht, diese bestürmte ihn Tag für Tag mit ihrer Not. Als wir letztens diesen Text im Living Room bei der Andacht gelesen haben, kam hinterher einer zu mir und sagte, naja, der Text könnte ja auch bedeuten, nerve nur lang genug und dann kriegst du, was du willst. Ich habe dann diesen Menschen anhand des Textes gezeigt, dass das nicht der Sinn oder die Bedeutung sein kann, weil Jesus ja selber sagt, was die Bedeutung des Gleichnisses sein soll. Das steht nämlich schon im ersten Satz. Wie wichtig es ist, unermüdlich zu beten und dabei nicht aufzugeben, machte Jesus durch dieses Gleichnis deutlich. Unermüdlich beten und nicht aufgeben. Können wir das? Kann ich das? Kannst du das? Können wir das gerade dann, wenn wir das Gefühl haben, uns widerfährt Unrecht? Gott schweigt. Er sieht doch, was passiert in meinem Leben und er schweigt. Wie lange hältst du an, um Gott immer wieder für ein und dieselbe Sache zu bitten? Ich gebe zu, ich bin da nicht so beständig. Ich bin das heute mehr als früher, aber für mich ist das immer noch ein Lernweg, vielleicht auch, weil ich eher ungeduldig bin. Aber warum ist das so schwer? Ich glaube, es gibt auch noch andere Gründe, Dinge, die mich ganz schnell davon abbringen oder gar nicht erst dazu bringen, lange für etwas zu bitten. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht nur bei mir so ist, sondern bei vielen von uns. Eine Frage, die uns dahin führt, ist, was ist denn der Antrieb, den die Witwe hat zum Durchhalten, zum Dranbleiben? Ich glaube, ihr Antrieb ist, dass sie weiß, was sie will, sie weiß, was sie braucht und sie weiß, was ihr zusteht. Ich will mal versuchen, diese drei Dinge aufzuschlüsseln. Erstens, sie gibt nicht auf zu bitten, weil sie weiß, was sie will. Jetzt könnte unser erster Gedanke sein, heute weiß doch jeder, was er will. Jeder ist ziemlich egoistisch und denkt nur daran, seinen eigenen Willen durchzusetzen. Aber ich glaube, es ist fatal zu denken, dass wir alle wissen, was wir wollen, nur weil wir in einer Welt leben, die uns annehmen lässt, dass alle wissen, was sie wollen. Wenn wir nämlich hinter diese egoistische Fassade schauen, dann werden wir sehr schnell merken, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, was sie wirklich wollen. Denn das, was die Menschen wollen, ist oft nur ein oberflächlicher Wille. Sie wollen Spaß, so wird es uns zumindest durch die Medien vermittelt. Sie wollen Ablenkung, sie wollen Reichtum, sie wollen berühmt sein. Aber das, was sie wirklich wollen, das liegt ja viel tiefer. Und das ist vielen dieser Menschen gar nicht bewusst. Die Sehnsucht nach Annahme, nach Geliebtsein, nach Sinn im Leben. Und ich glaube, viele wollen gar nicht so tief schauen. Sie wollen nicht wahrnehmen oder ansehen müssen, was sie wirklich brauchen oder wollen. Und außerdem gibt es viele, die mal wussten, was sie wollen, aber andere haben es ihnen sozusagen weggenommen. Eltern, Lehrer oder auch Freunde manchmal sagen vielleicht zu uns, wenn wir unsere Träume und Wünsche offenbaren, nee, lass das mal, das ist illusorisch, was du da willst, das ist unrealistisch, das kannst du nicht, das schaffst du nicht. Das heißt, selbst die, die einmal wussten, was sie wollten, die haben in den meisten Fällen gelernt, dass das, was sie wollen, nicht realistisch ist oder nicht gut. Und sie haben gelernt, sich von anderen sagen zu lassen, was sie zu wollen haben. Und andere wachsen direkt damit auf, nicht danach zu fragen, was sie selber wollen, sondern was der andere will, also die Wünsche anderer zu erfüllen. Und ohne pauschalisierend über die Geschlechter reden zu wollen, sind lange Zeit Frauen so aufgewachsen, dass sie keine eigenen Bedürfnisse haben sollten oder zeigen durften, sondern ihr Lebensziel zu sein hatte, den Ehemann glücklich zu machen. Für eigene Ziele, Wünsche oder Träume war da kein Raum. Und es ist auch noch gar nicht so lange her, wenn wir mal in die Geschichte schauen, dass Frauen genau dieses Recht zugesprochen wurde und wird, besser in sich hineinzuhorchen und sich zu fragen, was will ich eigentlich? Was macht mich glücklich und zufrieden? Und noch immer fällt es vielen Frauen schwer, diesen Weg bis zu Ende zu gehen, also einen Wunsch auch bis zum Ende zu verfolgen. Und dann gibt es viele, die auch von klein auf so erzogen werden oder eben nicht dazu ermutigt werden, sich zu fragen, was will ich? Und ich glaube, das trifft besonders auf diejenigen zu, die in christlichen Elternhäusern aufwachsen. Gehöre ich ja auch dazu. Denn das, was diese Menschen als Kinder relativ schnell lernen, ist nicht zu fragen, was will ich oder was willst du, sondern Gott, was willst du mit meinem Leben? Noch bevor dieses Kind oder der Jugendliche überhaupt ein selbstbewusstes, gesundes Ich und damit nämlich ein ebenbürtiges Gegenüber für Gott entwickeln kann, fragen Sie sich schon, was willst du, Gott, mit meinem Leben? Gott hat mir persönlich auf einem langen und manchmal war es auch ein schmerzhafter Weg zeigen müssen, dass es ganz wichtig für mich und auch für ihn ist, dass ich weiß, was ich will. Dass ich lerne, ganz tief in mich hineinzuhorchen, was ich will. Denn wenn ich weiß, was ich will, dann zapfe ich einen Energietank an, der sonst nämlich verborgen und verschlossen bliebe und auch unterdrückt und mich dann nämlich unbewusst beeinflusst, Dinge zu tun oder auch nicht zu tun. Wenn ich weiß, was ich will, dann kann ich anfangen zu fragen, Gott, ist das, was ich will, auch das, was du willst? Und erst dann kann ich sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und erst dann kann ich mich auch wirklich Gott hingeben. Wie kann ich mich Gott hingeben, wenn ich gar nicht weiß, wer ich bin, was ich will, was ich brauche? Zweitens, die Witwe gibt nicht auf zu bitten, weil sie weiß, was sie braucht. Das ist ganz ähnlich wie mit dem Willen. Unsere Bedürfnisse, die sind uns eigentlich klar. Die haben wir schon als Kind. Es gibt so Grundbedürfnisse wie Essen, Schlafen, Zuneigung. Und trotzdem geht es schon bei diesen Grundbedürfnissen los, dass andere Bedürfnisse die Grundbedürfnisse überschatten. Zum Beispiel kann das Bedürfnis nach Anerkennung so stark werden in meinem Leben, weil ich es vielleicht zu wenig bekommen habe in der Kindheit, dass ich mich dann im Beruf so verausgabe, um eben diese Anerkennung zu bekommen, dass ich meinen Schlaf ignoriere, also nicht mehr genügend Schlaf bekomme oder dass ich mich auch nicht mehr gut oder gesund ernähre. Es kann sein, dass ich diese Grundbedürfnisse auch bewusst verweigere, weil ich meine Bedürfnisse als etwas Schädliches wahrnehme oder etwas, was mir Probleme macht. Wenn ich zum Beispiel das Bedürfnis habe, Gefühle zu zeigen und andere sich darüber lustig machen, weil sich das nicht gehört, als Mann zum Beispiel zu weinen oder eben weich zu sein, Gefühle zu zeigen, dann fange ich vielleicht an, dieses Bedürfnis zu verdrängen und überzeuge mich selbst davon, ach, so wichtig ist das gar nicht. Die Gefühle werden überbetont. Aber wenn wir eben anfangen, unter erstens den Willen zu ignorieren und unter zweitens jetzt die Bedürfnisse zu ignorieren, wir werden nicht durchhalten in Zeiten, wo genau diese Dinge hervorbrechen und wir uns vielleicht gar nicht trauen, Gott das immer wieder hinzubringen. Unsere Eltern erziehen uns und sie machen natürlich nicht alles richtig. Unsere Lehrer erziehen uns, unsere Umwelt erzieht und prägt uns. Und da gibt es viele Dinge, wo wir nicht gut geprägt werden oder erzogen werden. Und dann ist ein richtiges Chaos in uns, weil wir gar nicht mehr wirklich wissen, was brauche ich eigentlich wirklich zum Leben? Was ist denn so ein Grundbedürfnis, wo ich ein Recht darauf habe, Gott das hinzulegen und zu sagen, ich brauche das zum Leben. Ich brauche Zuneigung von Menschen. Ich brauche genügend Schlaf. Die Witwe, die weiß, was sie braucht. Und genau das macht sie stark. Sie weiß, was sie will und das macht sie stark. Das lässt sie beständig sein. Sie spürt ein ganz klares Bedürfnis, das gestillt werden muss. Und da ist es ihr ganz egal, ob der Richter gerecht ist oder ungerecht, ob er gleichgültig oder zuverlässig ist. Und das Dritte, sie gibt nicht auf zu bitten, weil sie weiß, was ihr zusteht. Auch das ist ähnlich dem eigenen Willen und den eigenen Bedürfnissen. Die Witwe weiß, was ihr zusteht. Ich bewundere das an ihr. Ich glaube, mir hat niemand beigebracht, darüber nachzudenken, was mir zusteht. Weiß ich, was mir zusteht, was mein Recht ist? Weißt du, was dir zusteht? Die meisten von uns werden nicht so erzogen, dass sie ihre Rechte kennenlernen. Und viele Dinge, die uns zum Beispiel auch vom Staat her zustehen, die werden uns manchmal doch hintenrum entzogen. Manchmal kämpfen wir dann dafür, weil wir wissen, wir haben ein Recht darauf. Aber wir kämpfen dafür mit großen Opfern, mit viel Zeit und Kraft. Und dann überlegt man sich natürlich, lohnt sich das überhaupt, für sein Recht zu kämpfen? Und ich sage mal so, wenn du weißt, was dein Recht ist, dann ist das schon mal Gold wert. Und wenn es um Geld oder um Besitz geht, und das ist ja meistens so in gesellschaftlichen oder Dingen bezogen auf den Staat, da wissen wir oft, was unser Recht ist. Da gibt es Gesetze, da haben wir auch Argumente, da können wir uns drum kümmern. Aber es gibt doch viel grundlegendere Dinge, die uns zustehen, für die wir überhaupt nicht kämpfen. Unsere Würde zum Beispiel. Wie oft hast du schon den Satz gesagt, ich möchte nicht, dass du so mit mir redest oder ich möchte nicht, dass du so mit mir umgehst? Wie viele Frauen haben die Stärke und das Bewusstsein, zum Beispiel gegenüber Männern offen zu bekennen und zu sagen, wo sie von ihnen herablassend behandelt werden? Wie viele sagen dann, ich möchte nicht, dass du so mit mir umgehst, nur weil ich eine Frau bin. Und genauso gilt das natürlich für Männer, die vielleicht auch von anderen vorgesetzten Männern oder Frauen in ihrer Würde verletzt werden. Wie viele von uns stehen auf und sagen, das ist nicht richtig, das ist nicht fair, das ist nicht gerecht, das ist mein Recht, für meine Würde einzutreten. Anhand dieser drei Beispiele wollte ich euch einfach anregen, darüber nachzudenken, was euch vielleicht abhält, an Gott dran zu bleiben, wenn er schweigt, wenn er anders handelt als erwartet. Im Gleichnis ist es ein Richter, dem Gott und die Menschen gleichgültig waren, so heißt es in Vers 2. Wenn nun Jesus dieses Gleichnis erzählt und seine Zuhörer damit ermutigen will, niemals aufzugeben, zu Gott zu bitten, dann soll uns das doch erst recht sicher und beständig machen im Gebet, denn wir haben es ja nicht mit einem gleichgültigen Richter zu tun, sondern mit einem guten und barmherzigen Vater, mit einem gerechten und allmächtigen Gott. Jesus ermutigt uns durch dieses Gleichnis, Gott um alles zu bitten, und zwar anhaltend und andauernd, für die Dinge, von denen wir wissen, wir wollen sie, wir brauchen sie und sie stehen uns zu. Aber ganz oft ist das so übertüncht von einem frommen Überbau, dass wir schon, bevor wir zu Gott gehen, sagen, naja, eigentlich brauche ich es gar nicht. Und dieser Wunsch ist egoistisch. Stellt euch mal vor, eine Vater-Kind-Beziehung, wo der Vater sagt, was brauchst du, mein Kind? Und das Kind sagt, naja, eigentlich bräuchte ich das und das, aber du brauchst es mir nicht zu geben. Ist schon okay, was willst du denn? Was soll ich denn für dich tun? Das ist eine total unnatürliche Beziehung. Jedes Kind würde auf Anhieb sagen, ich brauche das und das. Bist du so nah bei dir selbst, bist du so eng mit dir, mit deinem Kern verbunden, den Gott in dir geschaffen hat? Und hast du so viel Vertrauen zu Gott, dass du ihm ehrlich sagst, was du dir wünschst, was du brauchst, was du willst? Gott wünscht sich diese Offenheit von dir. Er möchte mit dir auf Augenhöhe kommunizieren. Als ich nach dieser Living Room Andacht nach Hause ging und nochmal über den Satz nachdachte, nerve nur genug und dann bekommst du, was du willst, da habe ich gedacht, wenn wir doch Gott wenigstens mal nerven würden mit den Dingen, die uns wirklich wichtig sind. Also ich habe Gott noch nie genervt, weil ich dachte, ich darf das auch nicht. Hiob klagt Gott sein Leid, er fühlt sich ungerecht behandelt und am Ende gibt Gott ihm Recht und sagt, du hast Recht geredet. Und Hiob wiederholt das dann auch immer wieder im Gespräch mit seinen drei Freunden, die ihn ja unermüdlich zu ihrem eigenen Gottesbild bekehren wollen. Aber Hiob bleibt dran, der sagt, nein, so wie ich Gott jetzt erlebe, kenne ich ihn nicht. Das ist neu für mich und ich hadere damit. Und er hält die Dunkelheit Gottes aus, er klagt und er schreit. Und was passiert? Gott erhört ihn nach einer Phase des Aushaltens und Durchhaltens. Gott kürzt den Weg nicht ab. Und das ist das, was Jesus auch den Auserwählten, das heißt jedem Kind Gottes, verspricht. Ich zitiere nochmal aus dem Predigttext. Wenn schon, so sagt Jesus, der gleichgültige Richter so handelt, so barmherzig, er lässt sich ein auf die Witwe, er sagt, ich muss ihr jetzt zu ihrem Recht verhelfen. Er wusste also, das, worum sie bittet, ist ihr Recht. Wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen schnellstens helfen. Tag und Nacht. Ihr habt dazu die Gelegenheit, in der nächsten Woche, aber auch darüber hinaus, Tag und Nacht Gott zu bitten für die Dinge, die euch wirklich auf dem Herzen liegen, die euch unter den Nägeln brennen. Die Frage ist nur, hast du dieses Vertrauen zu Gott? Wird Gott bei dir diesen unermüdlichen, standfesten und andauernden Glauben finden, der auch in der Dunkelheit weiter an Gott festhält? Eine amerikanische Predigerin hat mal gesagt, der einzige Weg, zu dem wahren Gott durchzubrechen, ist, in schwierigen Zeiten an ihm dran zu bleiben. Viele von uns geben genau dann auf, wenn es schwer und unerklärlich wird, wenn es schmerzt und wehtut, wenn sich der Glaube wie tot anfühlt. Aber genau dann darfst du darauf vertrauen, dass du nicht in der Dunkelheit bist, um zu sterben, sondern dass du als Same gepflanzt wurdest, um aufzubrechen und zu blühen. Da habe ich letztens einen schönen Vers auf WhatsApp in einem Status gelesen, den möchte ich euch zu Abschluss dieser Predigt mit auf den Weg geben. Sometimes when you are in a dark place, you think you have been buried, but actually you have been planted. Manchmal, wenn es um dich herum dunkel ist, und du denkst, du bist beerdigt worden, dann bist du eigentlich gepflanzt worden. Glaube daran und halte an Gott fest. Amen.